Spezialaktion. Ja, eine Kinderfreizeit ist auch so eine Spezialaktion. Und eine Kinderfreizeit ist auch immer etwas, was jeder sehr persönlich und sehr einzig erlebt. Auf dieser Kinderfreizeit waren auch wieder zwei von meinen Kindern dabei. Und wenn wir dann nach Hause kommen, dann darf mein Mann zuhören, wie drei verschiedene Varianten, Versionen der Kinderfreizeit ihm erzählt werden, was alles auf dieser Kinderfreizeit passiert ist. Wir merken, jeder erlebt Dinge anders, jeder empfindet Dinge anders, wir sind ein bisschen unterschiedlich unterwegs, wie nehmen wir Dinge wahr. Und für uns war Thema auf dieser Kinderfreizeit Jesus und sein Team. Wie ist Jesus mit seinem Team unterwegs? Weil fast in jedem Kindergottesdienst, wenn man irgendwelche Fragen stellt, die richtige Antwort ist immer: Ihr seid alle gut. Richtig. Ja, ich brauche, dass ihr mir ab und zu mal antwortet. Ich bin das echt nicht gewöhnt, dass man nicht mit mir redet, wenn ich vorne stehe. Ne? Also normalerweise reden die immer mit. Genau. Und wir haben auf der Kinderfreizeit einfach schon mal gestartet und haben gesagt, okay, was weißt du über Jesus? Was ist dir eigentlich bekannt? Also mal die Frage an euch. Wenn die erste Antwort richtig ist, dann hebt ihr den rechten Arm mit der 1. Und wenn die zweite Antwort richtig ist, den linken Arm mit der 2. Ihr habt alle rechts und links. Klappt. Sehr gut. Wo ist Jesus aufgewachsen? In Bethlehem oder in Nazareth? Nazareth, aber du zeigst die 1. Richtig gut, richtig gut. Nazareth, richtig, richtig gut. So, hatte Jesus Geschwister? Ja oder nein? Ja, ihr seid alle richtig gut. Okay, wir wissen, er hatte Geschwister. Nein, seid ihr euch ein bisschen, doch, ihr seid euch sehr relativ sicher. Dann ging es weiter. Dann haben wir gefragt, okay, wie hießen denn die Geschwister? Gab es einen Bruder, der entweder Johannes oder Jakobus hieß? Jakobus. Sehr gut, sehr gut. Okay, wir merken, wir sind also alle dabei. Wir wissen, wer Jesus ist. Wir wissen sehr, sehr viel, was er getan hat. Aber auf dieser Freizeit haben wir uns sein Team angeguckt, denn er ist nicht mit seiner Familie durch die Gegend gegangen, sondern er ist mit Freunden unterwegs gewesen. Es waren seine Jünger. Und vier Jünger haben wir uns da etwas genauer angeguckt. Angefangen haben wir mit Petrus. Ich weiß nicht, wer von euch so ein Petrus ist. Petrus ist jemand, der losgeht, der gerne als erstes auch das Wort ergreift, wenn eine Frage gestellt wird. Ich hätte schon mal die Antwort. Ich würde gern sagen, wo es lang geht. Petrus, ein richtig guter Macher. Jemand, der wirklich vorneweg ist. Jetzt kam aber der Zeitpunkt, an dem Jesus gesagt hat, es wird schwer, ich werde gehen und ich werde gefangen genommen werden. Und was sagt Petrus? Ich bin an deiner Seite. Ich weiß, es wird hart, ich gehe mit dir. Was aber passierte war, als Jesus gefangen genommen worden war und Petrus mit ihm mitging und am Feuer saß und er bei Jesus in der Nähe war, beobachtet, was mit ihm passiert, wie mit ihm umgegangen wird, dass jemand fragte, du, du bist doch einer von denen. Und er, kenne ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer sowas von euch schon mal erlebt hat, ich auf jeden Fall. Du denkst eigentlich, ich ziehe was durch, ich mache das. Und wenn es drauf ankommt, nein. Petrus versagt dreimal. Petrus ist völlig entsetzt. Jesus stirbt. Und nach seiner Auferstehung gibt es ein Essen, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt. Und er begegnet Petrus, der das natürlich weiß, ich habe versagt. Ich habe meinen eigenen Jesus verraten. Und Jesus stellt ihm dreimal die Frage, hast du mich lieb? Können wir da eine Bibelstelle lesen? In Johannes 21, am Ende des Johannesevangeliums. Und ein drittes Mal fragt Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Dreimal hat Petrus Jesus verraten und dreimal gibt Jesus Petrus die Chance, ihm zu sagen, dass er ihn liebt. Genau diese dreimal, in denen er versagt hat, geht Jesus nach und sagt, lass uns das heilen. Du bist dafür nicht aussortiert, weil du Fehler machst, bist du nicht jemand, der nicht mehr dazugehört. Du bekennst deine Sachen. Wir gehen miteinander ins Reine. Ich weiß, dass du mich lieb hast, auch wenn du versagst. Und er kriegt den Auftrag, sorge für meine Schafe. Wir lernen, auch wenn wir Fehler machen, und das machen wir ja doch, nehme ich mal an, ich jedenfalls täglich, das heißt nicht, ich werde von Jesus aussortiert, sondern es heißt, dass Jesus mit mir weitergehen will, wenn ich diese Dinge bekenne und wenn ich mit ihm darüber spreche und sie mir vergeben werden. Den zweiten Jünger, den wir uns angeguckt haben, war Johannes. Johannes war ein Best Buddy, jemand, der richtig nah dran war. Johannes war der Jünger, den Jesus lieb hatte. Johannes war auch derjenige, als Jesus gestorben ist, der mit Petrus zum Grab rennt. Beide stehen vor dem Grab, Petrus geht rein, Johannes geht nach ihm rein und er sieht die Leintücher liegen. Was Johannes in dem Moment sieht, ist mehr als das, was Petrus sieht. Jedenfalls steht da, dass Johannes reinkam und glaubte. Er sah diese Tücher. Er sah, hier ist kein Toter mehr. Jemand ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Johannes hat begriffen, hier ist wieder Leben. Johannes hatte Glauben in diesem Punkt. Aber was Johannes vorher auch gemacht hatte, war, dass er mit seinem Bruder sich zusammen überlegt hat, wir sind doch ganz nah an Jesus dran. Wie wär's? Wir beide rechts, links, neben Jesus. Wir beide in Ewigkeit regieren einfach mit. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht die wahnsinnig gute, demütige Eigenschaft, wenn man sagt, die anderen nach vorne, sondern sie haben einfach für sich entschieden, wir beide sind vorne. Das geht auch nicht so ganz gut. Jesus sagt da nicht ja zu. Aber was wir merken, Johannes ist nah dran an Jesus, aber vielleicht überreißt er es auch und sagt Dinge, die er nicht überblicken kann. Johannes ist jemand, der ganz nah an Jesus dran ist, der gefühlsmäßig sehr, sehr gut mit ihm verbunden ist. Das heißt aber nicht, dass er keine Fehler hatte. Und dann kommen wir zum dritten Jünger, Thomas. Thomas ist so ein Jünger, der richtig gerne nachfragt. Es gibt die Szene, die wird beschrieben im Johannes, dass Jesus sagt, und ich gehe und bereite euch allen eine Wohnung. Und ihr wisst, wo ich hingehe. Und Thomas, nein, ich weiß nicht, wo du hingehst. Da haben wir die Stelle in Johannes 14, 3 bis 5. Und wenn alles bereitet ist, sagt Jesus, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Ich weiß nicht, ob du so einer bist, wenn alle in der Gruppe schweigen und sagen, okay, da wurde was gesagt. Ich habe es zwar nicht verstanden, aber okay. Oder ob du derjenige bist und sagst, nee, ich habe da mal eine Frage, habe ich nicht verstanden. Faktenlage ist mir unklar. Ich möchte jetzt gerne hier so ein paar Infos. Logisches Denken ist meins, das ist unlogisch. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Jesus hat mit dieser Frage kein Problem. Der sagt nicht zu Thomas, oh, schwierig, sondern er sagt im nächsten Vers, in Vers 6, Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Thomas stellt eine Frage und Jesus antwortet. Wenn du Fragen hast, hat Jesus nicht das Problem und sagt, immer noch nicht gelernt. Nein, Jesus ist da und sagt, gerne, lass uns über deine Fragen reden. Und ich weiß nicht, wenn Thomas die Frage nicht gestellt hätte, hätten wir den Vers. Ich weiß es nicht, vielleicht hätte jemand anders gefragt. Aber auf jeden Fall merken wir, Jesus hat kein Problem mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, mit dem, wie es nicht weitergeht. Was Thomas hier merkt ist, Jesus kennt mich, Jesus weiß, wer ich ist und es ist kein Problem, mit ihm zu reden. Dann kennen wir alle die Stelle, als Jesus auferstanden ist, kommt er zu seinen Jüngern, Thomas ist nicht dabei. Und alle sagen, er ist auferstanden und Thomas, Fakten wissen, wir wissen, er ist tot. Jesus war in der Lage, Lazarus aufzuerwecken, aber wer soll denn jetzt Jesus auferwecken? Unlogisch, kann nicht sein. Was ist denn das hier für eine, ja, ihr seid mit euren Gefühlen da irgendwie unterwegs vielleicht, habt ihr was gesehen, bin ich nicht dabei. Jesus kommt beim zweiten Mal, Thomas ist jetzt dabei und Jesus hat auch kein Problem, dass Thomas Fragen und Zweifel hat. Er stellt sich hin, er zeigt ihm seine Male, wenn wir da den Vers haben. Und als Thomas das sieht, wie Jesus vor ihm steht und wie Jesus auf ihn eingeht, da antwortet er, mein Herr und mein Gott. Thomas geht weiter, als nur zu sagen, du bist Herr, du bist Messias, sondern du bist Gott. Er begreift viel, viel mehr, was das für sein Leben bedeutet. Das ist nicht nur ein Bote, das ist nicht nur jemand, der vielleicht was weiß, sondern das ist jemand, der ganz nah an mir dran ist. Und das ist der Herrscher dieser Welt. Das ist nicht nur ein Herr, sondern es ist der Gott, der Einzige und Alleinige. Diese Antwort bekommen wir von Thomas. Die finden wir in Johannes. Ich habe noch einen Bibelvers, Johannes 1. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wahre Licht, der erste Teil, das wahre Licht, das ist Jesus. Das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist, das ist Jesus. Und genau das hat Thomas gemerkt. Hier ist jemand, der wirklich das wahre Licht ist, der mir wirklich zeigt, wo lang es gehen will, der nicht nur den Weg hat, sondern auch das Licht hat. Ich weiß gar nicht, kennt ihr alle das? Könnt ihr erkennen, was das sein soll? Ja, was ist? Fahrradlampe, genau. Ich weiß nicht, ob ihr alle habt, manche haben Fahrräder. Und es gibt da so Dynamos und Lichter und manchmal funktionieren die bei mir nicht so richtig. Also das rutscht da durch, wenn so, das geht nicht. Zum Glück habe ich einen Mann, Ingenieur, sehr praktisch, der hat gesagt, so, es gibt auch was anderes, es gibt so eine Lampe, die kannst du dir vorne drauf machen, deswegen das Loch, und dann kannst du es anmachen. Seht ihr es nicht so gut, aber es zeigt dir den Weg. Das kannst du an deinen Lenker dran machen. Dann hast du das Licht, wo du hin willst. Das gehört an den Lenker. Nicht hinten dran, nicht mir die Bäume angucken, vorne. Dann weiß ich, wo ich langfahre. Dann sehe ich, wo ich hin will. Und genauso will Jesus für dich sein. Der will das Licht sein, das Licht für deinen Weg. Der wird dir zeigen, wo es hingeht. Der macht's hell. Der will dich begleiten. Er ist das wahre Licht. Weiß ich nicht, wann du sagst, na, bei mir ist aber nicht dunkel, bei mir ist ja eigentlich relativ hell. Ich weiß nicht, wie es in deinem Herz, in deinem Inneren aussieht. Bei mir ist es schon so, dass es schon immer wieder Stress gibt. Und dass es auch immer wieder in Familie, in Beziehungen, in Nachbarn, im Job eventuell Möglichkeiten gibt, dass es dir nicht gut geht. Und dass in deinem Leben Probleme sind. Und das würde ich sagen, da ist Finsternis, da ist Angst, da ist Einsamkeit, Schmerzen, Trauer. Und für diese Dinge, die in meinem Leben sind, die mein Leben richtig schwer machen, dafür ist Jesus gekommen. Er will mir nicht nur den Weg zeigen, er will auch, dass es in mir hell wird, dass es richtig in mir hell wird. Wenn das dein Leben ist, ups, habe ich meine Lampe? Ach, Entschuldigung, die steht vorne. Ja, manchmal wird es nicht so hell bei mir. So, eine Lampe, wenn du sagst, das ist die Lampe und die will in dein Leben reinkommen, dann kann dein Leben strahlen. Dann kannst du sagen, ich will in meinem Leben was verändern. Ich will, dass Jesus durch mich strahlt. Ich will, dass durch mein Leben sein Licht, seine Wahrheit, seine Liebe zu den Menschen ausgestrahlt wird. Vielleicht sieht aber dein Leben nicht ganz so locker aus, sondern da ist Müll drin, irgendwelche Verletzungen, Trauer. Und du sagst, nee, eigentlich will ich gar nicht, dass das Licht da reinkommt. Eigentlich ist es zu belastend. Ich will gar nicht angucken, was in meinem Leben los ist. Ich lasse das Licht da draußen und gucke in die andere Richtung. Aber Jesus will einfach genau mitten rein in dein Leben. Der will genau dahin, wo es weh tut. Der ist dafür gestorben. Der ist dafür auferstanden, dass er in unserem Leben aufräumen kann und strahlen kann, dass wir merken, dass er einen Unterschied macht. Ich merke das immer wieder, dass Jesus in meinem Leben Dinge verändert. Zurzeit habe ich mit meinen Eltern, die sind jetzt älter geworden und ich merke, mein Verhältnis zu ihnen hat sich geändert. Sie sind nicht mehr die, die sie mal waren, sie haben viele Dinge vergessen. Und ich merke, es wird für mich schwierig, den Umgang mit ihnen zu lernen. Wie gehe ich mit ihnen um? Ich merke, in meinem Leben bin ich jemand, die auf Gottes Hilfe und auf Gottes Weisheit angewiesen ist, damit ich lerne, wie ich sein Licht sein kann in meinem ganz normalen Alltag? Wie kann dieses Licht wirklich in mir scheinen? Jetzt weiß ich nicht, wie du morgens aufstehst. Ob du zuerst am Handy daddelst, ob du dich über den ersten Kaffee freust und einfach schon mal losstürmt. Was ich merke, wie ich Licht in mein Leben bringe, ist, dass ich, bevor ich gut gelaunt meine Beine aus dem Bett schwinge, sage: Jesus, danke für diesen Morgen. Danke für das Aufwachen. Danke, ich darf mich auf meinen Tee freuen. Jesus, mit dir heute Morgen. Wenn ich meinen Tee trinke, ich trinke keinen Kaffee. Also, Jesus, danke, dass du diesen Tag mit mir startest. Dass ich einfach die Verbindung mit ihm habe und sage: Alles, was kommt, du zuerst. Du bist mein erster Gedanke. Dir will ich zuerst den Tag geben. Was meine Agenda heute ist, lass, dass ich sie so erfülle, wie es dein Wille ist. Lass mich die Worte sagen, die ich tun soll. Lass mich die Mails schreiben an die, die du gesagt hast. Lass es mich so sagen, wie du es willst. Für du. Dass ich selber einen Schritt zurückgehe, damit du den Raum kriegst. Dass ich mich zurücknehme, damit dein Licht nach vorne kommt. Und es hilft mir, jeden Morgen damit zu starten, das Erste zu sein: du. Du bist derjenige, der hier zuerst mein Leben haben will. Du bist derjenige, der mein Leben verändern will. Und dann kann ich mit dir leben. Wir haben mit den Kindern das immer ein bisschen praktisch gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Da macht man so Fäden und dann entwickelt man ein langes Band. Bei manchen war das etwas kürzer, bei manchen etwas länger. Warum wir das gemacht haben: Wir hatten hier ein weißes Band mit drin. Wir haben gesagt: Ist das Jesus? Ist Jesus mit deinem Leben verbunden? Ist Jesus verknüpft mit deinem Alltag? Ist Jesus derjenige, der mit dir lebt, bei jedem Schritt, den du machst? Und in meiner Familiengruppe, da hatten wir ein Mädchen, die hat am Anfang gesagt: Na, ja, ich kenne Jesus, aber ob der wirklich mit mir zusammenlebt, ob ich das wirklich will, ist wirklich Teil von meinem Leben, lasse ich das zu, soll der wirklich rein in mein Leben? Die hat dann diese Holzscheibe genommen und immer bei jedem siebten Mal kam sie an diesen weißen Faden. Und sie hat es immer laut ausgesprochen: Will ich Jesus in meinem Leben haben? Will ich das wirklich bei allem? Soll er wirklich drin sein? Ich finde es eine richtig gute Frage, bei jedem, was du tust. Will ich wirklich, dass Jesus immer dabei ist? Will ich wirklich zurückgucken auf ein Leben, wo ich sage: Er war dabei? Er war immer dabei, ich habe immer mit ihm zusammengeknüpft. Er war einfach Teil in meinem Leben. Ist herausfordernd, weil ich glaube, manchmal haben wir Scham, Schuld und Ähnliches, wo wir denken: Da lassen wir ihn lieber nicht so rein. Aber ich merke, umso mehr ich ihn reinlasse, umso entspannter werde ich. Manche fragen mich, ne, war ja vorhin auch: Warum machst du immer noch Kinderfreizeit? Weil merkwürdigerweise stehen Eltern manchmal an diesem Bus und sind froh, dass alle Kinder wegfahren. Könnt ihr nicht nachvollziehen, ne? Nee. Kann man nicht nachvollziehen. Ich denke mir, wieso willst du eigentlich nicht dabei sein, wenn wir mit deinem Kind losfahren? Und du weißt, das ist die Woche, in der Jesus zu deinem Kind spricht. Das ist die Woche, in der Jesus sehr, sehr präsent sein wird. In der du erlebst, wie er an verschiedenen Punkten sprechen wird, wie er hören wird. Wir hatten am letzten Abend so einen Segnungsabend. Den haben wir auch vorbereitet, dass die Kinder geduscht und sauber und fertig waren. Sie konnten da sitzen und wir haben gesagt: Willst du Jesus Stimme hören? Willst du hören, was Jesus sagt? Und wir hatten zwei Erwachsene, die sich hingestellt haben und für diese Kinder gebetet haben. Und es war eine lange Schlange. Willst du Jesus Stimme hören? Willst du hören, was er zu dir sagt? Was er Gutes über dich sagt? Wie sehr er in deinem Leben gerne präsent sein möchte und seine Liebe zu dir ausdrücken will? Wir haben auch dieses Lied hier, ne? Das große Herz, es schlägt für dich. Du kannst ja mal probieren, das so zu singen. Das große Herz, es schlägt für dich. Also wenn es dir mal morgens nicht so gut geht, ich würde sagen: Dein großes Herz, es schlägt für mich. Vielleicht ist der Tag anders. Einfach merken, ist es das, was Jesus wirklich uns sagt und was du in deinem Leben lebst, dass du diese Liebe, diese Wahrheit in dir aufnimmst und du merkst, dass er dich verändern will. Wir hatten als vierten auch Matthäus. Matthäus als Jünger war der Jünger, den Jesus nur angesprochen hat: Folge mir nach. Und Matthäus, zack, los ging's. Bist du so schnell? Bist du so schnell, das zu ändern? Und einfach zu merken, boah, in meinem Leben, ich mache eine Kehrtwende. Ich laufe einfach in deine Richtung, weil das Leben mit dir, das scheint mir sehr, sehr viel mehr zu versprechen, als das, was ich dachte. Nimmst du Jesus mit auf deinem Weg? Ist er dein Licht? Vielleicht ist sein Weg nicht dein Weg. Vielleicht muss man manchmal gucken, wo er hinleuchtet, wo es hingehen soll. Vielleicht müssen wir uns auch von Dingen verabschieden und sagen, nein, sein Weg ist ein anderer Weg. Was wir auf der Kinderfreizeit aber auch gelernt haben, ist, dass diese Gemeinschaft mit Gläubigen etwas ist, was uns stärkt. Kinderfreizeit machen wir nicht allein. Kinderfreizeit ist ein Riesenteam. Wir ergänzen uns, wir sind total breit aufgestellt. Ich bin so dankbar. Denn wir hatten einen Vers, das war unser letzter Vers, das war unser Vers. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Wo zwei oder drei zusammenkommen, da ist nicht Stress in der Mitte, da ist nicht Dissonanz, da ist nicht Missverständnis, sondern Jesus, der uns frei macht, der uns Dinge erklären will, der uns seine Liebe zeigen will durch die anderen, uns beschenken will. Und das haben wir auf dieser Kinderfreizeit erlebt. Es war, glaube ich, so eine friedliche Freizeit haben wir fast noch nie gehabt. So viel wirklich Witz und Spaß und einfach gute Beziehungen. Und Jesus war in der Mitte. Und darum würde ich mich so bitten freuen, wenn ihr das einfach für euch sagt. Jesus in meiner Mitte, in meinem Leben, in dieser Gemeinschaft, in dieser Gemeinde, ihm täglich zu begegnen. Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir so, dass du kein Problem mit uns hast. Ob wir Zweifler sind, ob wir Logiker sind, ob wir schnell sind, wie auch immer wir es uns benehmen. Danke, dass du uns kennst, danke, dass du uns begegnest. Danke, dass du authentisch bist. Und danke, dass wir dir alles geben dürfen, was uns belastet, wo wir Angst haben, wo wir Schmerzen haben. Danke, dass du uns frei machen willst. Und danke, dass wir das erleben. Ein Leben mit dir, das wird leicht. Danke, dass du uns da begleitest und durchträgst. Amen.